Ja, so groß ist der Herr, haben wir jetzt gerade gesungen. Und wir haben auch ein Wort aus dem Lied Heilig, haben wir auch gesungen. Und ein Wort, das mir bei der Vorbereitung immer wieder, wo ich immer wieder drüber gestolpert bin und dachte, so weiß ich überhaupt, was es genau bedeutet, ist das Wort Heil. Und alle, die jetzt ein bisschen zu viel Zweiter Weltkrieg-Dokus geguckt haben, die denken sich, wo will der hin? Aber keine Angst, wir bleiben heute exklusiv bei der Bibel. Und ich dachte mir, so ist das für uns jüngere Menschen. Bei den Eltern geht man immer davon aus, die wissen alle alten Worte, da wissen die ganz genau, was das bedeutet. Aber jemand, der noch nicht, wer ist hier unter 20? Wer von euch ist noch nicht 20 geworden? Also, siehst du mal, haben wir sogar ein paar davon. Könnt ihr mir eine Wortdefinition von Heil geben? Wisst ihr, was Heil bedeutet? Wie bitte? Wenn etwas nicht kaputt ist, ja, ja, okay, ja. Medizin, nicht Bibel, aber ja. Würde jemand jetzt im biblischen Kontext wissen, was das Wort Heil bedeutet? Ich gehe extra ein bisschen hin und her, damit Jonas heute was zu tun hat. Ja, es musst du auch ein paar Mal drüber lesen, ein paar Mal eine Wortdefinition davon lesen. Heil bedeutet so viel wie Lebenserfüllung oder Erlösung, Errettung. Und da wissen wir gleich viel mehr mit anzufangen. Da haben wir gleich ein viel größeres Verständnis davon. Und ein Teil meiner Predigt heute wird, also es wird der Inhalt zum Teil, da wird von Heil sprechen, von Erlösung sprechen, von Errettung sprechen und wie genau das aussieht und wie genau meine Gedanken da jetzt waren, als ich mir diesen Text durchgelesen habe, da möchte ich euch gerne mitnehmen. Vorher möchte ich aber gerne kurz noch einmal mit euch beten und ihr dürft gerne sitzen bleiben dazu. Ja, Vater, du bist ein großer Gott. Du bist ein Gott, der sich über die Jahre nie verändert hat, der heute noch genau der gleiche ist wie damals und dessen Wort auch heute noch genauso gültig ist. Und wenn wir heute uns dein Wort anschauen, das du uns gibst, dann bitte ich dich, dass du unser Verständnis segnest, dass du unser Herzen öffnest, dass du uns ansprichst und dass wir heute etwas mitnehmen, was wir auch in unserem Alltag anwenden können, wo wir auch immer wieder drüber nachdenken können, wo wir immer wieder auch deine Größe darin erkennen. Das bitte ich in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Wir machen weiter im Matthäus-Evangelium und fangen heute an mit dem Kapitel 5. Es ist Matthäus 5, die ersten 12 Verse. Der eine oder andere Bibelfeste wird da schon entdeckt haben, worum es da jetzt in den nächsten drei Kapiteln geht. Ich erzähle noch mal kurz oder mache noch mal kurz eine, stelle euch noch mal kurz den Kontext dar, wo wir jetzt gerade uns befinden. Also Jesus ist geboren, ist aufgewachsen, hat die Prüfungszeit oder wurde durch den Teufel geprüft, hat das bestanden, hat das überstanden, hat seine ersten Jünger um sich versammelt und er hat auch schon damit begonnen, Wunder zu tun und Menschen zu heilen. Heilen, da sind wir wieder beim Wort, aber noch nicht ganz bei der Bedeutung. Er hat auch schon in Synagogen gelehrt, aber er hat bisher noch nie vor großen Menschenmassen gesprochen. Er hat sich immer, war halt in Synagogen unterwegs, hat sich da die Freiheit genommen zu lernen, aber es war jetzt nie so, dass er sich hingestellt hat und eine Massenpredigt gehalten hat. In Matthäus 5 ändert sich das und wir bekommen von Matthäus die Bergpredigt geschildert. Und das ist auch das, wo wir heute einsteigen. Es werden die ersten 12 Verse sein. Und diese sind euch wahrscheinlich alle ganz bekannt als die Seligpreisungen. Die Seligpreisungen sind sozusagen die Einleitung in diese Bergpredigt. Bevor es dann reingeht in Verhaltensweisen, praktische Anwendungen, in tiefere Lehre, beginnt Jesus mit diesen 12 Versen. Und ich möchte sie euch einmal vorlesen, ihr dürft gerne mitlesen. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Die erste Frage, die mir aufkam, als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, war, warum fängt Jesus so an? Was könnte ihn motivieren oder was könnte die Motivation dahinter sein, so eine Predigt zu starten? Habt ihr schon mal eine Predigt gehabt, wo ein Prediger mit Seligpreisungen, mit solchen Zusprüchen gestartet ist? Ich konnte mich da jetzt auch an keine konkret erinnern und ich fand es interessant und wollte dem Ganzen so ein bisschen auf den Grund gehen. Der erste Gedanke, der mir dabei kam, ist, dass die Jünger und auch die Menschen, die sich damals um Jesus versammelt haben, dass diese ja gar keine Bibel zur Verfügung hatten in dem Sinne und sie konnten nicht aufschlagen und das komplette Erlösungswerk schon mal gelesen haben, schon mal über sich alles verinnerlicht haben und alles geprüft haben. Das war's, das gab es damals einfach noch nicht. Und die Menschen waren sehr neugierig, was hat denn dieser Jesus hier jetzt, was lehrt er uns? Das alles haben wir ja noch nie gehört, das alles gibt es im Alten oder in den Schriftrollen, die wir zur Verfügung haben, gibt es das irgendwie nicht. Und ja, anhand des Gesetzes wussten sie zwar, wie man zu leben hat, es waren ziemlich klare Regeln abgesteckt, da können wir uns in Mose ganz viel anlesen davon, aber keiner wusste so recht, was hat denn Jesus mit der ganzen Sache zu tun, worauf kommt es bei ihm an? Und Mit diesen Zusagen aus diesen ersten 12 Versen stellt Jesus sozusagen, oder so habe ich es zumindest interpretiert, stellt einen Maßstab auf, worauf es bei Gott letzten Endes ankommt. Denn diese Verse richten sich jetzt nicht unbedingt an eine Sozialschicht oder an Menschen, die in der Welt eine angesehene Position haben. Wer gut aufgepasst hat, hat am Anfang die Armen im Geist gelesen, die Trauernden, die Sanftmütigen, die nach Gerechtigkeit dürsten, die Barmherzigen, die ein reines Herz haben, die Friedensstifter, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Das sind nicht unbedingt, das waren damals schon nicht die Maßstäbe oder der Maßstab, um als ein erfüllter Mensch und ein erfolgreicher Mensch angesehen zu werden. Ob es das heute ist, aber wie sich das Ganze heute einordnet, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber es waren keinesfalls die Maßstäbe dieser Welt, die er da ausgesprochen hat. Und genau. Und es war ihm aber wichtig, dass die Menschen diese Zusagen einmal bekommen, dass sie das einmal gehört haben, bevor er anfängt, seine Lehren auszubreiten. Es war ihm wichtig, dass die Menschen einmal diese Zurufe gehört haben. Warum spreche ich von Zuruf oder von Zuspruch? Wenn man sich für so eine Predigt vorbereitet, dann tut es ja immer sich ganz leicht, dass man sagt, okay, dann suche ich mir jetzt mal ein schlaues Bibelkommentar und lese mir das von hinten bis vorne einmal durch und dann weiß ich, worum es geht und dann kann ich auch besser loslegen mit der Textinterpretation und natürlich habe ich das auch gemacht. Und wie man das heutzutage so macht, geht man dann ins Internet und guckt, dass die Quelle einen halbwegs seriösen Hintergrund hat. In diesem Fall war es die Deutsche Bibelgesellschaft, da habe ich einen Kommentar gefunden und da drin wurde mir dann erklärt, diese ersten 12 Verse, die Seligpreisungen, sind eine literarische Form der damaligen Zeit oder der Bibel, besser gesagt. Und man nennt sie auch Makarismen. Die sind immer gleich aufgebaut, die haben immer einen gleichen Aufbau. Wer zugehört hat, hat den bestimmt auch schon erkannt. Man fängt immer mit glückselig an, dann kommt eine Zielperson, die man anspricht und dann gibt es eine Begründung, warum das so ist. Und der Sinn hinter diesen Makarismen, hinter diesen Seligpreisungen war, den Menschen einen empathischen Zuspruch von Heil zu machen. Also man wollte ihnen sozusagen, ja empathisch heißt es so viel wie mitfühlend, feinfühlig, einen Zuspruch von Heil, von Erlösung, von Lebenserfüllung machen. Und das macht Jesus hier zu Beginn seiner Bergpredigt. Er gibt einen empathischen Zuspruch von Lebenserfüllung, von Heil. Wenn wir uns jetzt, da kam mir so der Gedanke, wenn ich jetzt diese Macht hätte, die Jesus damals hatte. Also er kommt ja mit einem sehr mächtigen Wort, er kommt mit dem Wort Gottes an. Und er zieht ja auch ganz schön was auf in diesen drei Kapiteln in der Bergpredigt. Es sind Sachen da, wo wir so ganz schön schlucken können. Wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, gibt es da Sachen, wo man sich Körperteile weghauen soll. Oder da wird man verglichen mit Salz und Licht. Oder man bekommt auch eine ganz klare Vorschrift, wie man zu beten hat, die bis heute in manchen Kirchen noch als das Standardgebet gesprochen wird. Warum ist es ihm dann vorher wichtig, empathisch zu sein, mitfühlend zu sein? Warum ist es ihm dann wichtig, vorher die Menschen zu sehen und ihnen Hoffnung zuzusprechen? Für mich war das lag die Erklärung einfach darin, dass sich hier nochmal der Charakter von Jesus offenbart. Der Charakter eines Menschen, eines liebenden Menschen, jemand, der gekommen ist, um die Menschen in Liebe zu begegnen, um die Menschen zu erretten, um die Menschen zu erlösen. Und ihm waren diese Menschen wichtig. Ich glaube, es war schon sehr bewusst, dass er am Anfang diese Aussprache, diesen Text so gewählt hat, weil, auch wenn er nicht um den heißen Brei herumredet, wollte er ganz gezielt diesen Menschen Mut machen, die da waren. Vor allem die meistens in einer aussichtslosen Lage sind. Er wollte eine klare Zusage von Heil und Erlösung machen. Ich möchte jetzt mit euch zusammen einmal diese einzelnen Zusprüche, diese einzelnen Heilszusagen durchgehen. Und ich habe mir bei jeder so ein paar Gedanken gemacht, die ich mit euch teilen möchte. Und vielleicht kann der ein oder andere da was für sich mitnehmen. Vielleicht hat der eine oder andere da auch was Wichtiges, was er noch hinzufügen möchte. Ich würde hier mal, ja, wir haben noch Zeit, bis heute gibt es ja Essen hier, mir die Freiheit nehmen, dass ihr auch kurz was dazu sagen könnt, wenn ihr spürt, dass es da was zu sagen gibt. Und fangen wir mal mit den Armen im Geist an. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Die Theologen streiten sich alle. Was bedeutet Arm im Geist? Meint er die Dummen? Meint er die nicht viel Geld hat? Meint er die nicht viel auf ihre Schlauheit geben? Aber ich glaube, worauf wir uns alle einigen können, es sind ganz gewiss die in der Gesellschaft nicht als die Reichen und die Schlauen anerkannt werden. Und die spricht er hier im ersten Text an. Denn was ist heutzutage ein besseres Symbol dafür, dass man es geschafft hat, als ein erfolgreich im Job zu sein, eine fette Karre zu fahren, großes Haus zu haben, dickes Bankkonto zu haben, angeben zu können mit dem, was man hat, oder auch die schlauesten Sätze von sich zu haben, dass alle nur so denken, boah, der hat alles verstanden. Aber genau die spricht er nicht an. Und ich denke, das ist schon hier gleich am Anfang erkenntlich, also kann man sofort eine Beziehung zu der aktuellen Zeit ziehen, oder? Ich meine, das ist nichts, was nur damals aktuell war, das ist heute noch genauso wie vor 2000 Jahren und ich würde mal sagen, auch wieder vor. Warum ist denn diese Aussprache oder warum zielt er gerade auf diese Personen ab und spricht ihnen das Reich der Himmel zu, also Gottes Reich, dass sie Gottes Gemeinschaft haben werden? Meine Erklärung dafür oder wo ich drauf gekommen bin, ist, wer sich selbst auf seinen Reichtum, wer viel Reichtum hat oder wer viel Schlauheit besitzt, verlässt sich sehr gerne darauf und verlässt sich sehr gerne einzig und allein darauf. Manchmal denke ich auch, ich bin schlau und dann frage ich nicht Gott, wenn ein Problem begegnet, dann frage ich nicht Gott, wie soll ich das hier lösen, sondern ich denke so, ich bin schlau, ich kann das alleine lösen. Und dann verlasse ich mich auf meine Schlauheit und denke nicht an Gott und nehme ihn nicht mit und suche keine Gemeinschaft mit ihm. Aber diejenigen, die sich nichts auf ihren Reichtum und nichts auf ihre Schlauheit oder Dummheit oder was auch immer einbilden, die sind offen dafür, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Die sind offen dafür, dass Gott sie ansprechen kann. Und deshalb ist dieser erste Zuspruch genauso gültig heute wie auch damals. Glückselig die arm im Geist sind, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Der nächste Vers. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Ja, trauernde Menschen kennt man, ist jetzt nicht ein Status, in dem man unbedingt lange bleiben möchte, ist jetzt nicht etwas, was man beneidet. Aber warum sind die Trauernden ihm denn so wichtig? Warum ist es ihm wichtig, diese zu erwähnen, diese anzusprechen und ihnen Trost zuzusprechen? Trösten können wir doch auch, oder? Ich meine, jeder hat mal wahrscheinlich ein trauriges Kind oder einen traurigen Bekannten. Manchmal mehr oder schlimmer, manchmal wird ein Tod betrauert, manchmal wird aber nur ein kleiner Pieks betrauert. Es gibt Trauer in unserem Leben, das kennen wir alle. Und wir kennen auch alle, dann tröstet man, dann spricht man sich zu, dann kann auch sein, dass man mal länger trauert, mal kürzer trauert. Aber wo ist denn hier der Unterschied? Der Unterschied liegt darin, oder wo ich hier den großen Vorteil darin sehe für diejenigen, die an Gott glauben, die daran glauben, dass Gott wahr ist und dass Gott da ist, ist, dass sie einen göttlichen Trost erfahren können. Dass sie einen überdimensionalen Trost erfahren können, den wir Menschen nie geben können. Dass sie einen Halt erfahren können, den wir Menschen nie geben können. Und deshalb, denke ich, war es ihm wichtig, auch die Trauernden direkt anzusprechen und ihnen zu sagen, ihr werdet getröstet sein, ihr werdet nicht auf immer traurig sein, ihr werdet nicht auf immer euer Gesicht in eure Hände vergraben und weinen müssen. Es wird einen Tag geben, da ist die Trauer vorbei. Und deshalb Vers 4. Dann die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. So, hier kommen wir zu einem Punkt, wo ich so dachte, ja, da kenne ich ein gutes Beispiel. Wer hat schon mal einen Erbschaftsstreit mitbekommen? Das muss ja nicht euer eigener gewesen sein, sondern nur davon gehört haben, wie es dazugeht. Und meistens ist ein Erbschaftsstreit gewinnt nicht der, der sanftmütig ist. Ein Erbschaftsstreit läuft immer so ab, dass der, der am lautesten schreit, der am stärksten brüllt, der sich am meisten durchkämpft, dass der am Ende auch gewinnt. So läuft es bei uns in der Welt ab. Und Jesus zeigt hier auf, bei Gott läuft es gerade andersrum. Die sanftmütig sind, die Nachsicht haben mit anderen, die sich zurücknehmen können, die werden am Ende das Land erben. Auch etwas, was damals wahrscheinlich etwas ist, was keiner so richtig verstanden hat. Was meint denn der eigentlich damit? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wenn ich was erben will, dann muss ich mich dafür einsetzen, dann bekomme ich das auch. Das denken wir heute, glaube ich, zum Teil immer noch. Wenn ich jetzt das erben will, was meine Eltern mir vererben, dann muss ich mich dafür einsetzen. Dann muss ich, wenn ich mich mit meinen Geschwistern nicht so gut verstehe, dann muss ich mich laut machen dafür. Aber genau das meint er hier nicht. Die Sanftmütigen werden das Land erben. Glückselig die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Hier fiel es mir so ein bisschen schwer, hier irgendwie reinzukommen, weil ich dachte mir so, ja, nach Gerechtigkeit, Dürsten und Hungern, das ist etwas, da kommt jeder mal an einen Punkt, wo er so denkt, ja, ich möchte gerecht behandelt werden, ich möchte Gerechtigkeit erfahren. Und vor allem Christen denken sich so, ja, natürlich ist Gott gerecht, natürlich wird er uns satt machen, werden wir gesättigt werden. Auch hier ist es etwas, was, glaube ich, in der Welt nie eine absolute Erfüllung finden wird. Wir werden nie in dieser Welt eine absolute Gerechtigkeit finden. Wir werden immer damit leben, dass irgendwo noch ein bisschen Ungerechtigkeit da ist. Und heute Morgens, als wir im Auto gesessen haben, ich möchte jetzt überhaupt nicht angeben, aber meine Kinder haben Bibel gehört. Und ohne, dass ich was gesagt habe natürlich. Nein, aber Joshi hat echt einfach hat das im Auto den USB-Stick hat er angemacht und es war das Bibelhörspiel für Kinder da und es ging um die Entstehungsgeschichte. Und dann hat der Erzähler halt so erzählt, ja, Gott hat Adam den Garten Eden gezeigt und hat ihm die Bäume gezeigt und vor allem hat ihm auch der Baum von Erkenntnis von Gut und Böse gezeigt. Dann meinte ich so zu Jenny, stell dir mal vor, der hat den Baum einfach nie gezeigt. Stell dir mal vor, wir wüssten einfach nicht, was gut und böse ist. Dann würde es doch nie Ungerechtigkeit geben. Dann würde es doch nie diesen Zustand geben, dass man glaubt, ach, hier könnte ich eigentlich noch ein bisschen was bekommen oder hier bin ich nicht gerecht behandelt worden. Und wir als Christen haben die Zusage, dass dieser Zustand wieder kommt. Wir werden am Ende mit Gott im Paradies sein und im Paradies gibt es zwar den Baum, aber Adam ging vorbei und dachte sich im ersten Moment so, ja, schöner Baum, aber ich habe keine Ahnung, was gut und böse sind. Und den Zustand werden wir wieder erfahren, wenn wir bei Gott sind. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Auch ein Punkt, wo ich nicht gleich schlau wurde daraus. Denn Nächstenliebe ist ja eigentlich ein großes Thema. Was geben große Firmen nicht Geld aus, um Nachbarschaftsprojekte, um Hilfsprojekte zu unterstützen? Was werden nicht überall Geldsammlungen gemacht, um hier und da noch ein bisschen Leute zu unterstützen? Da werden Patenschaften angeboten. Das ist doch super barmherzig. Eigentlich ist das doch ein Wert, der bei uns in der aktuellen Welt hoch angesehen wird, denn man barmherzig ist. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wenn wir an die Welt denken, an Freunde, die nicht an Jesus oder an Christus glauben, sehen die wirklich ein erfülltes Leben dadurch, wenn sie nur barmherzig sind? Also wenn sie nicht noch zusätzlich reich sind oder genug zu leben haben, sondern nur barmherzig? Ist Barmherzigkeit alleine ein wünschenswerter Zustand, um ein erfülltes Leben zu führen? Auch das nicht. Denn meistens kommt bei uns die Barmherzigkeit erst, wenn wir genug haben. Die Barmherzigkeit kommt nicht, also von alleine, von dem weltlichen Leben, kommt die Barmherzigkeit nicht, wenn es uns schlecht geht, wenn wir sagen, oh, ich lebe hier echt so, also mein Konto ist am Ende immer so ein bisschen unter Null, Essen kaufen tue ich mir schwer mit, da gebe ich doch nicht noch Geld ab, da bin ich ja nicht noch barmherzig. Oder ich habe nur so knapp für mich zum Anziehen, ja, da gebe ich noch nicht noch ein Hemd ab. Aber diese Voraussetzung, davon spricht Gott niemals. Gott erwartet einfach, seid barmherzig zueinander. Und deshalb ist Gott da auch anders, als wir es von der Welt her kennen. Ein erfülltes Leben durch Barmherzigkeit. Man wird Barmherzigkeit widerfahren. Wir können jetzt erstmal nur Barmherzigkeit abgeben, ohne Barmherzigkeit zu erwarten. Die Barmherzigkeit erfahren wir am Ende. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Hab diesen Satz einfach mal auf der Straße jemandem zusprechen, der nicht an Gott glaubt. Was wird er damit machen? Glückselig die reinen Herzens sind. Was heißt das? Kein Cholesterin im Herz oder was, irgendwie keine Fettklümpchen irgendwo, die da rumschwimmen. Fangen Menschen, die nicht an Gott glauben, überhaupt etwas damit an? Ich habe mir den Satz einfach mal ein bisschen umgeschrieben, so wie ich ihn interpretiere, und zwar: Glückselig die, die sich an Gottes Gebote halten, die an seinen Sohn glauben, die Buße tun, ihre Schuld bekennen und sie ablegen. Diese werden Gott erkennen. Denn das Wort schauen, dazu gibt es immer mal wieder, ich glaube gerade im Alten Testament, das Wort schauen bedeutet etwas kennenzulernen, etwas zu verstehen, etwas zu begreifen. Und ich denke, wenn hier steht, denn sie werden Gott schauen, wird das heißen, sie werden Gott erkennen. Man wird Gott in seiner großen übernatürlichen Dimension begreifen können, wenn man sich reinhält, wenn man sich an dem hält, was er uns gibt. Jetzt wissen wir mittlerweile auch schon, nur die Gebote einhalten, das tut's nicht, das können wir nicht. Dazu gehört halt auch der Glaube an Jesus Christus, der Glaube an sein Erlösungswerk und das, was damit einherschwingt. Dann, keine Angst, ich bin bald durch, ihr könnt ja gut mitlesen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wieder so ein Ding. Frieden in der Welt ist doch gerade aktuell ein sehr großes Thema. Was schauen wir nicht alle in Richtung Kriegsgebiet und sagen, wäre doch einfach nur mal Frieden. Einfach nur das Ganze aufhört, dass Frieden da ist. Ein Friedenswunsch, glaube ich, den kennt jeder. Also es gibt, natürlich gibt es die, die anders denken, aber die meisten 0815 Standardmenschen denken, dass Frieden gut ist und wollen Frieden haben. Aber er spricht hier insbesondere, ganz besonders, die Friedensstifter an. Die Menschen, die sich für Frieden einsetzen. Die Menschen, denen es ein Anliegen ist, dass Frieden da ist und die dann aktiv werden. Die nicht passiv da sitzen und sagen, ach, müsste doch mal Frieden sein, hier müsste doch mal Frieden sein. Er spricht hier ganz besonders die Friedensstifter an. Und das Versprechen ist, die, die Frieden stiften, werden Gottes Kinder sein. Jetzt denke ich mir so, ja, aber ich will ja Gottes Kind sein. Ich glaube an Jesus Christus. Ich bin getauft. Ich bin Teil dieser Gemeinde. Ich will sein Kind sein. Und wenn wir das mal in einer mathematischen Formel reinpacken, dann bleibt x ja wohl nur noch. Dann muss ich Friedensstifter sein. Sind wir das? Ist das etwas, was wir in unserem Leben uns überlegen, wenn wir uns mit Themen auseinandersetzen, mit Menschen auseinandersetzen, mit Beziehungen auseinandersetzen? Sind wir Friedensstifter? Oder sind wir da eher Vorteilsstifter, dass wir unseren eigenen Vorteil versuchen zu stiften und der Frieden geht auf die zweite Ebene? Die letzten Verse 10, 11 und 12, die glaube ich, kann man nicht gesondert betrachten. Die möchte ich einmal zusammen vorlesen, denn 11 und 12 sind für mich die Erklärung von 10. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen, verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Weil dieser Vers von sich aus schon erklärt wurde, werde ich hier jetzt keine Erklärung dazu abgeben. Ihr dürft das gerne aber auch für euch selber nochmal machen. Und wieder kommt, und das ist hier die letzte Zusage, denn ihrer ist das Reich des Himmels. Wir schließen wieder mit der Zusage, ihrer ist das Reich des Himmels. Verfolgt sein um seinetwillen ist das Thema. Ich komme zum Abschluss, ich fasse nochmal kurz zusammen. Mit den Seligpreisungen beginnt Jesus seine Bergpredigt, eine der wichtigsten Lehren, die im Matthäusevangelium festgehalten sind. Er beginnt damit, uns Heil zuzusprechen. Er macht denjenigen Hoffnung, die in der Gesellschaft nicht vorne mit dabei sind. Er zeigt auf, was Gott wichtig ist. Er gibt Aussicht auf Erlösung für die, die an ihn festhalten. Und er stellt klar, mit welchem Maßstab die Erfüllung des Lebens in der Bibel gemessen wird. Immer wenn wir jetzt uns einen Wert ausrechnen, den wir haben, Selbstwert. Immer wenn wir anfangen, unser Leben selbst zu bewerten, messen wir uns dann an der Welt, an das, was in der Welt als erfolgreich, als wertvoll gilt, oder messen wir uns nach Matthäus 5, 1 bis 12, messen wir uns an den Dingen, wo Jesus gesagt hat, die, die sich daran messen, denen ist, für die ist das Reich des Himmels, für die ist die Ewigkeit, für die ist die Gemeinschaft mit Gott. Ich möchte euch ermutigen, ich weiß, dass es ist eine Utopie zu sagen, ja, das machen wir jetzt jeden Tag. Aber immer wieder daran zu denken, vor allem wenn ihr mit eurem Wert kämpft, wenn ihr euch mit eurer Identifikation kämpft, dann ist das, glaube ich, sind das hier gute Verse, um sich einmal zu erden, um einmal den Blick auszurichten, um zu verstehen, worum es bei Jesus Christus und bei Gott, bei den Christen geht. Und ich möchte dir zum Schluss noch genau dich ansprechen, der du heute hier bewegt wurdest, dich ansprechen, der du heute gesagt hast, okay, ich habe Redebedarf. Ich möchte nicht, dass das hier einfach so stehen bleibt. Ich möchte nicht einfach so nach Hause gehen. Ich möchte mit jemandem darüber reden. Dann verweise ich dich an Michael, da vorne, an mich, an den Christian, der hier schon vorne war, vielleicht auch an Philipp. Such dir jemanden und sprich darüber. Halt es nicht für dich, denn es ist wichtig, dass wir uns nicht immer nur alleine mit allen Themen auseinandersetzen, sondern dass wir auch füreinander da sind, dass wir hier Gemeinde leben, Gemeinschaft leben und das heißt auch füreinander da sein und auch füreinander beten. Ich bete noch zum Abschluss und überlasse dann die Lobpreisband den Platz. Okay, danke Christian. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass wir von dir ein Buch bekommen haben, eine Schrift bekommen haben, in der du ganz vieles erklärst, in der du uns ganz vieles lehrst. Vor allem aber auch ein Buch, das lebendig ist. Ein Buch, wo du wirkst dadurch, dass wir es mit deinem Geist zusammen lesen und dadurch eine Erkenntnis erlangen können, dass wir dich damit immer ein bisschen besser kennenlernen können. Und ich bitte dich einfach, dass der Text von heute, die Seligpreisung, dass du in unser Herz reinschaust, sie in unser Herz legst, sie so bei uns im Herzen auslegst, dass wir gesegnet davon gehen können. Halte du deine schützende und segnende Hand über jeden Einzelnen, der hier heute im Raum ist. Amen.